Band auch mal einen fetten Applaus hier. Hey, ich gebe immer Sonntag für Sonntag, Sonntag für Sonntag, gebe die Gas und versuche wirklich nicht nur ihr Bestes, sondern die machen wirklich ihr Bestes. Und das ist wichtig, die Leute immer wieder auch mal zu ehren und sagen, hey, wow, Dankeschön für euren Einsatz. Römer, genau, ein steiler Einstieg, ich habe eine Botschaft von Gott für euch. Ja. Das passt, he? Das schauen wir mal, müsst ihr beurteilen. Es ist ein sehr spezielles Thema, wo ich auch noch nie drüber gepredigt habe und über den Abschnitt im Römerbrief habe ich sonst noch nie irgendwie viel gesprochen und hat mich sehr herausgefordert. Herausgefordert, weil es geht um Römer 13. Es geht um einen Staat und eine Obrigkeit und dich und mich. Wir leben ja in, finde ich, in sehr interessanten, man könnte auch sagen unruhigen oder außergewöhnlichen Zeiten. Politisch in sehr ungewöhnlichen Zeiten. Zum einen vielleicht könnte man das sagen in unserem eigenen Land, durch die Pandemie sind Dinge gemacht worden und entschieden worden von Stellen, wo man vorher nie im Leben dachte, dass das möglich wäre in der Schweiz, so Sachen zu entscheiden. Und so von oberster Stelle heraus entschieden wird, in Europa, in weltweit. Und der Präsidentschaftswahlkampf in den USA, der in den nächsten Wochen in die letzten Runden geht, der lässt mich jetzt persönlich auch nicht so wahnsinnig viel Gutes hoffen, wie das denn so weitergeht in diesen außergewöhnlichen politischen Zeiten. So what, könnte man sagen. Ja und? Was habe ich damit zu tun? Was geht mich das an? Look, im Kern geht es doch darum, dass ich mit meinem kleinen Leben einigermaßen so über die Runden komme. Oder wenn ich als Christ unterwegs bin, letztendlich geht es darum, dass ich Jesus nachfolge. Und das reicht doch auch in diesen außergewöhnlich politischen Zeiten. Manche Christen würden sogar vielleicht noch anhängen und das so interpretieren, was Jesus mal gesagt hat. Leute, ihr seid nicht von der Welt als Kinder Gottes, sondern ihr seid zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Haltet das fest. In der Welt, aber nicht von der Welt. So what, was haben wir damit zu tun? Gibt es ein polnisches Sprichwort, das sagt, look, Leute, nicht unser Zirkus, nicht unsere Affen. Von daher, mit mir hat das Ganze nicht viel zu tun. Und es könnte durchaus sein, dass manche Mitglieder der Christengemeinde damals in Rom, wo der Paulus damals den Brief hinschreibt, vielleicht ähnlich gedacht haben. Sagen, was geht uns das Ganze mit der Obrigkeit an? Wir haben so oder so nichts, die Entscheidungen werden doch ganz anders getroffen, da haben wir doch so oder so keinen Einfluss darauf. Auf jeden Fall sieht sich Paulus dazu veranlasst, in seinem umfangreichen Empfehlungsschreiben, ein ganzes Kapitel drauf zu verwenden, den Leuten damals in Rom politische Ratschläge zu geben. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir auch ein paar politische Ratschläge erhalten. Und der Paulus schreibt ganz ausführlich über Dinge in der Politik. Und diese Ratschläge waren freilich stets in der ganzen Kirchengeschichte umstritten und sie sind es heute auch noch. Römer 13, Vers 1 bis 8 und wir stellen uns dem und hören mal rein, was der Paulus den Leuten damals geschrieben hat.
Jedermann ordne sich den staatlichen Behörden unter, die Macht über ihn haben. Denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben wäre. Die jetzt bestehen, sind von Gott eingesetzt. Also gilt, wer sich gegen die Autorität des Staates auflehnt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, werden ihr Urteil empfangen. Denn nicht die gute Tat muss die Machthaber fürchten, sondern die böse. Willst du die Autorität des Staates nicht fürchten müssen? dann tue das Gute und du wirst bei ihr Anerkennung finden. Denn Gottes Dienerin ist sie zu deinem Besten. Tust du jedoch das Böse, dann fürchte dich, denn nicht umsonst trägt sie das Schwert. Im Dienst Gottes steht sie, beauftragt, den zu bestrafen, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht bloß im Blick auf eine Bestrafung, sondern auch mit Rücksicht auf euer Gewissen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Beamte Gottes sind es ja, die dazu bestellt sind, ihren Dienst zu verrichten. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Steuern, wem ihr Steuern schuldet. Zoll, wem ihr Zoll schuldet. Respekt, wem ihr Respekt schuldet. Ehre, wem ihr Ehre schuldet. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.
Das, wie gesagt, ein ziemlich umstrittener und auch schwieriger Text. Wenige Bibelstellen hat mal der ehemalige deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Thierse gesagt in der Predigt, sind so belastet durch die Problemgeschichte ihrer Interpretation und Verwendung, wenn es ums Verhältnis vom Staat und von den Bürgern geht. Und hätte weiter gesagt, auf den ersten Blick mag es nicht wenigen geradezu unangenehm erscheinen in seiner Einstellung zur Obrigkeit oder beinahe lächerlich, wenn Finanzbeamte, Steuerbeamte als Gottes Diener bezeichnet werden. Er schreibt, er ging dann weiter in der Predigt und hat dann Folgendes gemacht, gesagt, mit Berufung auf Römer 13 wurde die jeweilige staatliche Ordnung religiös überhöht. Wurden Unterordnung und Gehorsam als Christenpflicht gefordert, wurde die Todesstrafe gerechtfertigt, wurde ein politisches Widerstandsrecht bestritten. Für die unselige Verquickung von Thron und Altar war dieser Text eine theologische Berufungsinstanz. Soweit der Wolfgang Thierse. Und in seinem Pamphlet wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, da schrieb der gute alte Luther im Jahr 1525 mal Folgendes. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Der Esel will Schläger haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert werden. Das wusste Gott wohl. Darum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand. Steche, schlage, würge hier, wer da kann. Bleibst du darüber tot, wohl dir, seglichen Tod kannst du nimmermehr überkommen, denn du stirbst im Gehorsam göttlichen Wortes und Befehls und im Dienst der Liebe. Soweit mal Luther. Wir wissen nicht, was er vorher getrunken hat oder geraucht hat oder wie er es immer meinte. Soweit mal seine Einstellung zu diesem Text, zum Teil zu diesem Text. Der Staat hat sein Schwert und er soll das einsetzen und ordne dich gefälligst unter. Und die Kirche hat auch ein Schwert und ordne dich da auch gefälligst unter. Das sind diese zwei Reiche und du hast auf jeden Fall Abstand und Mund zu halten. Jetzt könnte man fragen, ja, gehört da mal, unabhängig von dem, was du getrunken hast oder geraucht hast, ja, gilt das denn tatsächlich auch für Regime, Regierende, Präsidenten, zum Beispiel aus Ländern wie Nordkorea oder Sudan? Gilt das so für das Regime in China oder in Syrien oder Armenien, Aserbaidschan oder Türkei? Gilt das für Deutschland oder die Schweiz? Gilt das für all die Länder oder nur für ein paar? Oder wenn man rückblickend sagen würde, ja, gilt das denn oder heißt das jetzt Mussolini, ja, der ist auch denn von Gott eingesetzt gewesen und Stalin, Pol Pot oder womöglich noch Hitler? Leute, das ist das Spannungsfeld, in dem ganzen Abschnitt raufkommt. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Ist das die ultimative Heiligsprechung von staatlichen Autoritäten? Heißt das mit anderen Worten, look, eine Aufforderung zu blindem Gehorsam und einem untertanen Geist. Und wenn ihr die letzten Wochen mal mitverfolgt habt, dann habt ihr vielleicht die ein oder andere Anti-Corona-Demonstration im Fernsehen sehen können oder nachlesen können, wie auch dort Leute aufgetreten sind und genau diesen christlichen Untertanengeist, dass man eben Maske aufziehen, Mund halten und so weiter und so fort, eben auch angeprangert hat. Die Kirche müsste doch jetzt mal was sagen, hat mir vor einiger Zeit einer mal gesagt. Wir müssten doch jetzt mal was sagen. Also so geht es dann nur wirklich nicht weiter. Ich versuche mal was zu sagen. Vielleicht kommt das nicht ganz so an, wie die Person meinte, aber auf jeden Fall, ich sage was. Was meinte Paulus hier? Und wenn wir den Text so anschauen, einen ersten Hinweis könnte vielleicht darauf gegeben sein, wenn man den Text vorher und mittendrin liest und danach, was alles um Römer 13 drumherum passiert. Und der Paulus am Ende vom Römerbrief gibt so ein paar Mahnungen raus, ein paar Tröstungen raus und dass sie ausführen. Und zum einen ist sein Thema, das christliche Leben lebt aus der Kraft der Liebe Gottes. Und er ermahnt sie immer wieder, lebt aus der Liebe Gottes heraus, ihr Liebe. Das ist unsere Kraftquelle, in welcher Zeit wir auch immer leben. Das ist und auf der anderen Seite sagt, die Erfüllung vom Gesetz ist eben tätige Nächstenliebe. Daran zeigt sich das Ganze, dass wir aus der Liebe Gottes leben, Leute. Und das erklärt ihn lang hin und breit und sagt, look, um das geht es. Römer 12 bis Römer 15 permanent redete davon. Und die Mahnung jetzt zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, die steht genau in der Mitte, Römer 13. Und man fragt sich auch da, Paulus, was ist mit dir los? Wir reden über Liebe und jetzt sagst du Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Du hast auch was geraucht. Aber wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, über die ganze Geschichte, warum du dir so explizite Obrigkeit hier adressieren, dann, und zwar zwischen dem Leben aus der Kraft, aus der Liebe Gottes und der Erfüllung vom Gesetz tätige Nächstenliebe, schreibt er denn eben Gehorsam gegenüber der Obrigkeit und erklärt im Prinzip, weil es die Aufgabe der Obrigkeit ist, dass Gute. Und was ist das Gute? Und er tut es ausführlich sagen, das Gute, ein von Liebe geprägtes Miteinander. Die Aufgabe von der Obrigkeit ist, das Gute, ein von Liebe geprägtes Miteinander der Menschen zu schützen. Deswegen sei der Obrigkeit untertan. Das ist ihr Job. Und deswegen füg dich darunter, weil sie schützt das Gut. Wenn du das Gute tust, du musst nichts fürchten. Der das Böse tut, der muss die Obrigkeit fürchten. Deswegen erklärt er das. Das ist die Aufgabe von der Obrigkeit. Er tut das Verhältnis von den Regierten und den Regierenden nicht nur von der Perspektive aus betrachten, von ich werde regiert, was machen die da oben, sondern erklärt sie noch von oben nach unten und sagt, das ist der Job von euch, uns so zu regieren, dass das Gute geschützt wird. Und das Böse tatsächlich bestraft wird. Was heißt das? Was heißt das heute für uns? Ich glaube, durch all die Jahrzehnte, Jahrhunderte in unserer Kirchengeschichte bedeutet das, dass wir in dem politischen Verhältnis, in dem wir leben, immer zwei Sachen fragen müssen. Und das eine ist, nehmen die politisch Verantwortlichen ihre Verantwortung, nämlich das Gute zu schützen und dem Bösen zu wehren, nehmen Sie die Aufgabe wahr, machen Sie das. Und die zweite Frage geht genauso einher damit, und wir, geben wir Ihnen den Rückhalt, die Unterstützung, den Sie für Ihre Aufgabe brauchen, oder braucht es sogar Kritik und Widerstand, damit Sie Ihre Aufgabe so vollziehen, wie es gedacht ist, nämlich das Gute zu schützen und das Böse zu bestrafen. Und das ist eine spannende Frage. Das sind zwei spannende Fragen, die durch die ganze Kirchengeschichte sich viele Christen, Leiter, Leiterinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen immer wieder gestellt haben und auch nach der Machtergreifung von Hitler in Deutschland einen ganzen Teil Leute umhertrieb. Nämlich einige Kirchen, und ich mute euch das ja so einen kurzen Exkurs mal zu, einige Kirchen nach dieser Machtergreifung von Hitler waren durchaus der Meinung, dass das wirklich eine gute Sache war, dass der an Regierung kam. Durchaus. Man glaubte, dass damit so eine kommunistische Revolution verhindert wurde. und der Protestantismus im Land gestärkt wird. Und es ging weit über die deutsche Grenze auch darüber hinaus. Und man schwieg dazu, als dann als erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Maßnahme, man schwieg dazu, als Gewerkschaften abgeschafft wurden. Man schwieg auch dazu, als Linksparteien verboten wurden. Man musste nicht in der Linkspartei sein, um sich zu empören darüber, aber man schwieg. Man schwieg dazu, als das abgeschafft wurde. Und man schwieg auch, als Deutschchristen mehr und mehr Judenchristen aus Kirchen verbannten. Die sollten nicht am Gottesdienst dran teilnehmen. Da schwieg man auch. Und ein paar Pfarrer, ein paar Theologen, ein paar Leiter, unter ihnen auch der Karl Barth, die erhoben auf einmal eine Stimme und machten Widerspruch, zeigten sogar Widerstand. Im Namen von dem Text hier, Römer 13. Wurden sie mutig und sagten auf einmal, nein, das kann einfach irgendwo nicht mehr sein. Das stimmt nicht. Und ein paar von denen trafen sich ganz in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, in Wuppertal, im Ortsteil Barmen. Das ist so ein kleiner Teil von Wuppertal. Und formulierten die sogenannte Barmer Erklärung. Und ich möchte euch aus der fünften These von dieser Barmer Erklärung, möchte ich euch was vorlesen. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott diese Wohltat seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit. Und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen, schreiben sie denn, die falsche Lehre. Als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden, also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Und wir verwerfen auch die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Leute, das war ein Jahr nach der Machtergreifung von Hitler. Das war dicke Post. Das war Bekenntnis auf der einen Seite zum Staat als von Gott gegebene Ordnung. Wo Menschen zusammenkommen, ja, da braucht es diese Ordnung. Und zugleich war das ein Zeichen vom Widerstand gegen so einen totalitären Missbrauch dieser Ordnung der damaligen Nationalsozialisten. Und die Frage, wie müssen wir uns denn verhalten in diesem Staat, beantworten sie mit Widerspruch. Wir müssen widersprechen manchen Dingen. Wir müssen wieder Widerstand leisten, weil das der Staat schützt nicht mehr das Gute. Der belohnt sogar das Böse. Leute, und auch die ersten Christen damals in Rom, an die Paulus damals schreibt, da stellte sich genau die gleiche Frage, was müssen wir denn tun? Nur wenige Jahre später erlebten die ersten Christen eine massive Christenverfolgung. Eine massive Christenverfolgung. Es wurde wirklich handgreiflich für sie. Auf einmal die Gewalt, wovon der Paulus von spricht, dass sie Diener Gottes ist, die Gewalt wandte sich genau gegen die Christen. Und die verfolgten sie, ermordeten sie. Ich habe es vor kurzem in der anderen Predigt schon mal erwähnt. Der oberste Chef, der oberste Diener, wie der Paulus sagt, der selbst erließ dieses Dekret, dass man Christen anzünden sollte als Fackeln, um Straßen zu beleuchten. Also die nächsten zwei Jahrhunderte war ein Märtyrium für Christen. An vielen Orten wurden verfolgt wegen ihrem Glauben. Man könnte förmlich sagen, look, die Geschichte selbst, könnte man meinen, widerlegt dieses unproblematische Bild, wo der Paulus in Römer 13 so zeichnet. Paulus, guck mal, 200 Jahre vollkommen die da oben, ja, Staatsdienerin, ja, das Gute schützen, die bringen die Leute um. Vielleicht sollten wir das Kapitel irgendwie rausnehmen aus der Bibel. Look, und wie sind die ersten Christen damit herumgegangen? Erstaunlicherweise waren, obwohl sie verfolgt wurden, sie trotzdem loyal gegenüber dieser Ordnung. Der Paulus sagt sogar an Timotheus, hey, betet für die Obrigkeit, was sie eben schon mal gemacht haben. Betet für sie. Also sie haben sich nicht einfach nur abgewandt, sie haben weiter für sie gebetet. Aber zeitgleich erkannten die Christen auch, dass diese Gehorsamsforderung von Römer 13 eine klare rote Linie hat. Eine Grenze hat, wirklich eine Grenze hat. Die sogenannte Clausula Petri, ein Satz aus dem Apostelgeschichte 5 von Petrus, ist ihnen immer zum Maßstab geworden. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt eine rote Linie. Und die heißt irgendwann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn ein Staat auf einmal von dir fordert, diesen Glauben an Jesus Christus nicht mehr leben zu dürfen, das verbietet. Wenn ein Staat nicht mehr das Gute fördert, sondern das Böse tatsächlich fördert und auch fordert. Wenn ein Staat genau die nicht mehr schützt, die besonders schützenswert werden. Wenn ein Staat nicht mehr sich für das einsetzt, wirklich wo das Gute ist, wo Gerechtigkeit ist, dann ist irgendwo eine rote Linie. Und das war für die ersten Christen genauso. Da muss man Gott mehr gehorchen als dem Menschen, als dem Staat. Anbetung gilt eben nicht im Kaiser, sondern Gott. Und deswegen gibt es diese rote Linie. Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Leute, das war in der ganzen Kirchengeschichte. Er hat mal über den Satz gestritten, was bedeutet das, wie weit geht das, wann fängt das an, ziviler Ungehorsam oder doch gewaltloser oder doch bewaffneter Kampf gegen Tyrannenmord und so weiter. Durch all die Jahrhunderte hat man drum gerungen, was heißt das denn jetzt, dass diese rote Linie da ist und wir irgendwann Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Und so gab es zum Glück auch in den dunkelsten Kapiteln von der deutschen Geschichte, von dieser nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, nicht nur deutsche Christen, sondern auch die bekennende Kirche. Eine bekennende Kirche, die diesem menschenverachtenden und totalitären und rassistischen, antisemitischen System wirklich die Stirn geboten hat. Und zwar unter anderem Männer und Personen wie Bonhoeffer oder die Mitglieder von dieser oder die Teilnehmer von dieser sogenannten Weißen Rose, der Hans und Sophia Scholl, Probst und so weiter, die dort dabei waren, die wirklich Widerstand geleistet haben und zum Teil mit ihrem Leben bezahlt haben. Man muss Gott irgendwann mal mehr gehorchen als dem Menschen. Gott hat die erste Geige in deinem Leben. Und das gilt nicht nur im Widerstand, das gilt auch heute schon. Hat Gott heute schon wirklich die Macht in deinem Leben, dass er mehr zu sagen hat als jeder andere in deinem Leben? Und nur wenn wir das heute schon praktizieren, werden wir das in Zeiten praktizieren, wo es schwieriger ist. Und diese Mitglieder von dieser sogenannten Weißen Rose, ihnen war klar, nein, wir müssen irgendwann mal widersprechen. Was heißt das? Römer 13 heute. Was heißt das heute? Angesichts vom Bundeshaus in Bern oder in Deutschland, vom Bundestag. Was heißt Römer 13 heute? Für mich sind ein paar Dinge in den letzten Wochen aufgegangen. Ich sage, ich glaube, wenn wir Römer 13 ernst nehmen und nicht einfach rausnehmen aus der Bibel, ich glaube, dann sind ein paar Punkte wirklich wichtig. Zum einen ist, du und ich, wir sind Teil von diesem Staat. Wir sind nicht irgendeine ämische Gruppe, die so abseits der irgendwo in Titterton oder in Ormerlingen wohnt und sagt, wir haben da unsere heile Welt. Also Ormerlingen ist ein schöner Ort, soll sich niemals hier angesprochen fühlen wollen. Aber wir wohnen da oben irgendwo, Kähnerkinden irgendwo auf dem Berg oben und der Rest interessiert uns nicht, wir haben da unsere kleine heile Welt. Nein, wir sind Teil von einem Staat. Wir sind in eine Ordnung hineingeboren, du und ich. Und wo Menschen zusammenleben, braucht es tatsächlich eine Ordnung, das ist so und das ist gut. Das ist absolut gut. Wir sind Teil von dem. Wir können es nicht einfach als Christen sagen, habe ich nichts mit zu tun. Nein, wir sind Teil von dem. Du und ich haben was zu tun damit. Und deswegen der zweite Punkt. Wir sind auch dazu aufgerufen, das politische Geschehen in unserem Land und darüber hinaus auch kritisch zu begleiten. Wir sind berufen dazu, wirklich rechtsstaatliche Ordnung einzuhalten. Und gleichzeitig hat die Kirche aber auch ein prophetisches Wächteramt in dieser Welt. Wir können es nicht zurückziehen und sagen, die machen das schon, ich blicke so oder so nicht durch, ist schon alles gut so. Nein, als Kirche haben wir tatsächlich die Aufgabe, wirklich hinzuschauen. und den Finger manchmal in Wunden hineinzulegen, auf Ungerechtigkeit hinzuweisen, auf das Spannungsfeld zwischen Recht und Gerechtigkeit, auf das Spannungsfeld zwischen richtig und gesetzeskonform, auf das Spannungsfeld zwischen Gesetz und Gewissen. Das ist unser Job als Christen. Und einfach den Mund zu halten. Ja, wie? Das Reich Gottes lebt nach den Prinzipien von Frieden, von Gerechtigkeit, von Liebe. Das sind unsere Parameter. Und unsere Einflussnahme ist heute wählen. Look, ich muss mal aus Deutsch was sagen. Mich beelendet es, wenn ich die Wahlbeteiligung immer wieder anschaue. In der Schweiz, aber auch in Deutschland. Ich finde es wirklich beelend. Ich verstehe es nicht. Und so oft sagt mir einer, jo, los, was soll ich da wählen? Keine Ahnung, was interessiert mich da? Ein schönes Buch, ob die neues Feuerwehrauto brauchen, keine Ahnung, was die dahinter brauchen, keine Ahnung und so. Was interessiert mich das, was da und da passiert? Ich blicke so oder so nicht durch und wird so woanders entschieden. Und überhaupt. Na klar, kann man kritisieren und sagen, macht das wirklich Sinn, wenn so Naturfreunde aus der Stadt über Kühe mit Hörnern abstimmen sollen? Ist das wirklich sinnhaft? Und ob der Wolf jetzt bejagt werden soll oder nicht, sollen das die Zollibesucher aus Basel jetzt entscheiden? Man kann die Sinnhaftigkeit ohne weiteres in Frage stellen. Und das kurz mir nicht. Aber um alles in der Welt, Leute, geht wählen. Jung und alt. Und reden wir uns nicht raus, wir blicken nicht durch. Wir haben das absolute Vorrecht, wählen zu dürfen. Wie viele Staaten auf der Erde haben überhaupt nicht diese Möglichkeit? Und wenn Römer 13 wir ernst nehmen, Leute, muss jeder von euch wählen gehen. Und bitte nicht Ausrede, ja, ich habe Hämorrhoiden oder ich habe schlechte Laune oder der Nebel ist so tief und keine Ahnung. Nein, das ist keine Ausrede. Das ist unsere Beteiligung, das ist unser Job im Staat. Und bitte, bitte macht das. Nehmt das ernst. Amen. Ein dritter Punkt, jetzt sage ich auch mal Amen. Ja. Ein dritter Punkt aus Römer 13 ist, glaube ich, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Es geht um Steuern. Look, das ist nicht ein Thema, wo ich prädestiniert bin, darüber zu reden. Ich bin ganz ehrlich, Steuerzahlen mache ich so gern wie Einkaufen. Und Einkaufen hasse ich. Das ist nur wirklich nicht meine Welt. Aber Steuern zahlen finde ich auch mal. Das ist so ein Ding. Aber, look, wir leben in einem Sozialstaat. Du und ich sind in einen Staat hineingeboren worden, wofür deine Eltern und deine Großeltern noch für gerungen haben. Das ist eine der irrsten Errungenschaften hier in Mitteleuropa, dass wir in Staaten leben dürfen, wo wirklich einander solidarisch lebt. Und nicht nur so am Versicherungsprinzip, so viel ich einbezahlt habe, will ich auch wieder raus haben. Nee, es geht darum, wir finanzieren, wir tragen schwache Menschen mit, wir tragen Dinge mit, die eben nicht für sich sorgen können. Und das ist Solidarität. Und das ist näher am Reich Gottes als alles andere. Dass wir Sorge tragen für den anderen. In den Staat sind wir hineingeboren. Und ja, da gilt es auch mit unseren Steuern wirklich mitzuhelfen, eine Solidargemeinschaft wirklich zu leben. Deswegen, ihr Lieben, Steuerbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Das ist kein Kavaliersdelikt. Nehmt das ernst. Amen. Ja. Leute, und was Letztes, ganz was Letztes. Die Clausula Petri, wie man sie so schön nennt, oder was der Petrus da gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn man für sich selbst mal definiert, okay, doch, das stimmt. Das nehme ich ernst. Dann nehme ich ernst für mein privates, eigenes Leben. Gott hat den ersten Platz in deinem Leben, frag dich das. Hat Gott mehr zu sagen in deinem Leben als alles andere? Dann musst du aber auch fragen, an welchen Gott denkst du denn jetzt? Welches Gottesbild hast du denn da vor Augen? Wo? Mir mehr gehorchen als allen anderen. Welchen Gott hast du vor Augen? Und ich bin überzeugt, der Petrus hatte nur einen Gott damals vor Augen, als er das sagte, nämlich Jesus Christus. Jesus ist Gott. Und das proklamierte der Petrus. Und sagt, dieser Jesus, wo er jahrelang mit zusammen war, der Jesus, der sich zu Menschen gehalten hat, wo andere gar nichts mit zu tun haben wollten, der Jesus, der quer durch alle Reihen hindurch manchmal Dinge getan hat, die eigenartig waren, der Jesus, der sich verweigert hat, mit dem Mächtigen eine Sache zu machen, der Jesus, der sehr wohl den Mächtigen manchmal sogar die Stirn geboten hat, der Jesus ist Gott. Und deswegen sage ich das so deutlich. Wir leben in einer Zeit, ich habe es am Anfang gesagt, die sehr ungewöhnlich ist. Und momentan erheben sich landauf, landab, weltweit wieder auch christliche Stimmen, die aufrufen zum Widerstand wegen Maskentragen, die aufrufen ja, sogar zum bewaffneten Widerstand. Die sagen, es wird an der Zeit, wir müssen wieder Milizen gründen. Es werden Milizen gegründet. Und macht euch bereit, kauft Waffen. Prominente christliche Leiter. Leute, und ich sage euch das ganz bewusst, weil das hat nichts mit dem Upside-Down-Kingdom zu tun, wo Jesus verkündigt hat. Da ist nicht Jesus, der hat mehr zu sagen, sondern da sind die Mächtigen auf einmal am Werk. Oder andere nette Christen, liebe Christen, sage ich mal, wo sagen, wenn die an Regierung kommt, dann ist Ende der Welt, dann ist logisch, das muss die Partei gewählt werden oder der muss gewählt werden. Und immer die Verbindung mit dem Mächtigen gesucht wird. Das hat nichts, ich sage es nochmal, mit dem Upside-Down-Christentum zu tun, wo Jesus uns gelehrt hat. Das ist eine unselige Vermischung. Unser Job ist daran, Frieden zu stiften, für Gerechtigkeit zu sorgen, Schöpfung zu bewahren. Für das sind wir angetreten, für das sind wir Botschafter in dieser Welt. Möchte ich zum Schluss noch etwas vorlesen. Ich habe das heute Morgen hier im Briefing schon in unserer Vision-Zeit ganz kurz erzählt. Ich habe in den letzten Wochen wirklich mich mehrmals damit beschäftigen müssen, wie in der Predigt, aber auch wie in anderen Dingen. Bin immer wieder mal gefragt worden, was denkst du von der und der Theorie oder Verschwörungstheorie? Findest du das auch verschwobelt? Finde ich verschwobelt. Aber ganz im Ernst, manchmal habe ich schon den Eindruck, ich habe den Eindruck, es passiert wesentlich mehr im Hintergrund, dass ich mir das überhaupt vorstellen kann. Und wie ich wage, vielleicht zu glauben oder mir manchmal auch vielleicht eingestehen kann. Nämlich das. Und dann habe ich ein Zitat gelesen. Und ich möchte euch das vorlesen zum Schluss. Da heißt es, ja, die Welt ist dunkel. Aber deswegen nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau und Washington oder Peking, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Und darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich. Zuversichtlich auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen. Für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen. Kein einziger von uns. Uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Und in einem Interview, kurz vor seinem Tod, sagte die Person denn Folgendes noch. Das letzte Wort, das ich als Theologe und auch als Politiker zu sagen habe, ist nicht ein Begriff wie Gnade, sondern ein Name. Jesus Christus. Und dieser Karl Barth, der diese Barmer Erklärung mitgeschrieben hat, das ist kurz im November 1968 in einer der letzten Interviews gesagt. Das Letzte, was ich mitgeben möchte, ist ein Name, Jesus Christus, die Hoffnung dieser Welt. Wenn wir Gott mehr gehorchen, dann gehorchen wir diesem Jesus Christus und verbreiten Hoffnung in dieser Welt. Hoffnung in einem Staat, wo wir drin geboren sind, wo wir einen Auftrag dann haben. Wir sind Hoffnungsträger, wir sind Menschen, die wollen Hoffnung ausatmen, wir transpirieren aus uns. Und für das sind wir berufen. Für das sind wir berufen, nicht berufen, irgendwo Milizen zu gründen und irgendwelchen wahnsinnigen Theorien anzuhängen, sondern die Hoffnung, Jesus Christus zu verbreiten. Für das stehen wir als Kirche. Und für das ringe ich Leute. Und für das möchte ich euch gewinnen, sagen, für das sind wir angetreten, egal was die nächsten Wochen für eine Verordnung kommen, egal was in den nächsten Wochen passieren wird mit Corona, was auch immer. Hoffnung ist unstoppable. Kirche ist unstoppable. Und für das sind wir unterwegs. Und deswegen möchte ich zum Schluss mit uns beten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, die Maske dann wieder aufzusetzen, anzuziehen und wie sagt man das richtig, hinter die Ohren zu klemmen, vor der Nase zu halten. Leute, ich möchte zum Schluss Gebetszeit noch machen. Und wir haben das eben schon gemacht und ich möchte noch ein bisschen ausweiten. Ich möchte noch mal beten für unsere Regierung, für unsere Kantonalregierung, Gemeinderegierung, für Gemeinderatspräsidenten, für unser BAG, für all die Leute, die in den Tagen wirklich sehr weitreichende Entscheidungen wieder treffen müssen, auf manchmal interessanter Grundlage oder widersprechende Meinung. Lass uns beten für die Leute. Lass uns beten, dass sie Weisheit haben von oben und dass sie das Gute schützen. Lass uns darum beten, das ist ihre Aufgabe. Leute, Paulus erinnert Timotheus daran, betet für die Obrigkeit. Ich muss eingestehen, ich mache das nicht so häufig. Um genau zu sagen, selten. Aber ich fang an damit. Es ist wichtig, für die Leute zu beten, wirklich. Und mach das. Und lass uns heute auch dafür beten, für den Wahlkampf in Amerika. Ich habe, glaube ich, auch noch nie für den Wahlkampf in Amerika so gebetet wie momentan. Aber ich möchte euch aufrufen dafür, zu beten, dass die Spaltung zwischen den Menschen und die Gehässigkeit und das Böse nicht obsiegt und nicht noch größer wird. Ich bete nicht für den Wahlkampf, dass der gewinnt oder der gewinnt. Lass uns dafür beten, dass die Gesellschaft nicht gespalten wird. Es ist nur einer, der spalten will und der Freude daran hat, ist der Teufel. Und lass uns darum beten, dass Frieden herrscht, dass Menschen wieder zueinander finden. Und lass uns so einen Moment still werden. Du kannst an deinem Platz beten, einen Augenblick nachdenken und dann ein Gebet sprechen und ich mache den Abschluss. Und Jesus Christus, wir sagen das als ganze Kirche, wir bekennen, dass du unser Herr bist und dass du das erste und letzte Wort haben sollst, hier in unserer Gemeinschaft, aber auch in unserem eigenen Leben. Ich möchte unser Herz dir neu zur Verfügung stellen und sagen, Gott, wir möchten Männer und Frauen sein, die dir mehr gehorchen als allen anderen Stimmen in unserem Leben, unseren Sehnsüchten und Hoffnungen und was uns alles noch vor der Nase gehalten wird. Und jetzt, wir beten heute genauso für unsere Regierenden, für das BAG, für den Bundesrat, für Kantonsregierung, Gemeinderegierung, beten, dass sie wirklich eine Weisheit haben, das Gute zu schützen und in dieser unsicheren und ungewöhnlichen Zeit wirklich navigieren können. Und jetzt, wir beten für diesen Wahlkampf in den USA. Wir bitten dich, dass Männer und Frauen, die dort unterwegs sind und Stimmung machen, dass sie Stimmung machen wirklich für Frieden. Stimmung machen für Einheit und nicht für Spaltung. Stimmung machen nicht den anderen schlecht zu machen, sondern auch den anderen mit Respekt begegnen können. Wir beten für dieses Land, dass es nicht auseinanderbricht oder verrückt wird, sondern wirklich wieder Friede und auch Weisheit hineinkommt, Jesus. Und wir legen unsere ganze Kirche, unser eigenes Leben wie die wieder hin und sagen, Gott erfüllt unser Herz, hier ist unser Herz und wir möchten dir in dieser verrückten Zeit, in dem, was wir sind, nachfolgen.